Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Sonderfolge von Temperatur und Taktik, die jetzt ein bisschen überraschend auch direkt die zweite Folge ist. Aber die Krisen fallen, wie sie fallen. Mein Name ist Andrea Nakoins. Ich bin Ärztin und Resilienzexpertin und freue mich total, dass ich heute einen super spannenden Gast zu einem Thema hier habe, das mich ehrlich gesagt auch ziemlich bewegt hat in den letzten Wochen. Ja, was war los? Ich war vor 2 Wochen im Urlaub an der Ostsee in der Binzer Bucht und die aufmerksame Zuhörerin und Nachrichtenleserin hat vielleicht mitbekommen, dass die Ostsee vor 2 Wochen so langsam aber sicher zugefroren ist. Also nicht die ganze, aber es gab einen starken Ostwind und der hat quasi ja gefrorene Ostsee in die Binzer Bucht geschoben. Und in dieser Bucht ist ein LNG-Terminal. Das war mir vor 2 Wochen, als ich bei minus 20 Grad und stärksten Winter im Urlaub war, gar nicht so klar. Ich habe den Schnee genossen und dann jetzt aber immer mehr Berichte darüber gelesen, dass jetzt irgendwie dieses LNG-Terminal zugefroren wäre, die Gasspeicherstände sinken. Und das wäre aber kein Problem, weil, naja, wir haben ja die LNG-Terminals und da könnten wir ja genug Gas herbekommen. Aber wenn die nun also zugefroren sind und wir da gar nicht mehr rankommen, jetzt ist auch noch ein Eisbrecher kaputt gegangen. Was bedeutet denn das alles? Und wie das alles so ist, was das bedeutet und ob wir alle jetzt unsere Heizung ausschalten sollten für die nächsten 4 Wochen, das bespreche ich heute mit meinem richtig spannenden Gast Marco Wünsch. Hallo Marco.
Hallo.
Marco ist anerkannter Energieexperte beim Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos und beschäftigt sich schon seit 20 Jahren mit Fragen zu Sicherheit und Wirtschaftlichkeit unseres Energiesystems. Ja, Marco, ich freue mich unheimlich, dass du da bist, auch weil ich weiß gar nicht, gestern habe ich dich angefragt oder vorgestern Nacht. Und jetzt sitze ich hier und wir sprechen darüber. Und lass uns doch mal einsteigen. Ich habe dir ja gerade erzählt von der Binzer Bucht und dass es da irgendwie alles gefroren ist. Was ist denn da los?
Naja, du warst selber da, hast sozusagen einen Teil unseres Energieversorgungssystems gesehen. Gas spielt bei uns eine wichtige Rolle in Deutschland, ist der zweitwichtigste Energieträger. Öl macht den größten Anteil aus, über ein Drittel. Aber Gas macht ungefähr ein Viertel unseres Energieverbrauchs aus. Und den müssen wir halt im Wesentlichen durch Importe decken. Und da spielen LNG-Terminals eine gewisse Rolle.
Genau, und dieses LNG-Terminal, das ich da jetzt also gesehen habe, das heißt, glaube ich, Mukran. Und gab ja auch ganz viel Demonstrationen, Diskussionen darüber, brauchen wir es nicht, wie ist das mit der Umweltverschmutzung. Aber kriegen wir denn jetzt aktuell noch LNG darüber oder gar nicht? Wie läuft das und wie bekommen wir denn jetzt LNG nach Deutschland?
Also da gibt es verschiedene Wege. Deutschland hat ja nur noch sehr geringe eigene Förderung, gibt ein paar wenige Quellen, die noch sprudeln, aber das wird die nächsten Jahre auch auslaufen. 5% unseres heimischen Erdgasverbrauches können wir selber produzieren. Heißt im Umkehrschluss, 95% des Gases, was wir hier verbrauchen, kommt von außen. Und da gibt es verschiedene Wege. Der Großteil kommt aus Norwegen über Pipelines.
Die auch ganz sind und funktionieren, oder?
Genau, das sind 3 Stück. Und da haben wir jetzt bis jetzt keine Schwierigkeiten diesen Winter gesehen. Dann kommt ein großer Teil auch über Pipelines aus Westeuropa, aus Frankreich, aus Holland, aus Belgien, zum Teil aus Dänemark. Das ist zum Großteil dann auch LNG, also Flüssigerdgas, was dann aus USA, aus Katar in die Länder gefahren wird und dann dort regasifiziert wird. Also aus einer Flüssigkeit wird Gas gemacht und das wird dann über die Pipeline quasi von West nach Ost gepumpt und landet in Deutschland.
Das kommt dann quasi einfach an Häfen in Belgien, den Niederlanden, Frankreich an und wird dann auch über Pipelines quasi, also das sind dann quasi auch LNG-Terminals, so wie bei uns.
Genau, das sind.
Okay, und das ist genau der Punkt, über den jetzt, wenn wir über Abhängigkeiten reden, auch diskutiert wird, ne? Also wie ist es mit den USA? Robert Habeck war in Katar und hat da Verträge abgeschlossen. Das ist quasi genau dieser ganze Rahmen, über den wir jetzt reden, stimmt?
Genau.
Du hast jetzt gesagt, ein Viertel unserer Energieversorgung hängt davon ab. Und die Diskussion, die wir immer haben, ist so, okay, das brauchen wir zum Heizen. Sogar ist Brennwertterm, das kennen irgendwie alle noch. Aber ist das alles oder gibt es irgendwie noch andere Gründe, warum die Gasversorgung wichtig ist für uns?
Ja, Gas spielt in ganz vielen Bereichen eine wichtige Rolle. Ist ja der zweitwichtigste Energieträger. Der größte Block ist sogar die Industrie. Über ein Drittel des Gas, was wir verbrauchen, wird von der Industrie verbraucht. Es gibt da unterschiedlichste Prozesse, wo man es braucht. Primär da, wo man was heiß machen muss, wo man Dampf braucht, wo man Sachen, ich sag mal, backt oder kocht oder Ziegel brennt, also überall, wo man Hitze braucht. In der chemischen Industrie ist es natürlich auch noch ein wichtiger Grundstoff, dass man das Molekül, was ja im Wesentlichen ist, ist Methan, CH4, das benutzt man dann, um andere Sachen zu machen, um Grundstoffchemikalien herzustellen. Und das macht ungefähr ein Drittel des Erdgasverbrauchs aus. Dann kommen die Haushalte, das sind ungefähr 30%, was die Haushalte brauchen an Gas zum Heizen, um warm Wasser zu machen, bisschen zum Kochen, aber im Wesentlichen ist es dominiert von der Wärmeerzeugung. Dann sind wir bei 2/3, wenn wir das beides zusammenzählen. Dann macht der sogenannte Gewerbesektor noch 15% aus. Das sind Bäckereien, kleine Läden, kleine Handwerksbetriebe, Schulen, Kitas, Krankenhäuser. Das sind dann auch nochmal 15%.
Die heizen auch, oder ist es also quasi, die benutzen das nicht dann als wirtschaftlichen Grundstoff, sondern heizen damit? Oder?
Es ist auch, genau, da überwiegend würde ich sagen 80%, was in diesem Bereich, also eine Schule wird halt geheizt, ein Krankenhaus wird in der Regel geheizt, gerade im Winter. Zum Teil wird auch klimatisiert damit, ist aber ein kleinerer Teil. Und klar, der Bäcker, der
Beckt
halt oder die Suppenküche.
Benutzt halt auch mal einen großen Gasherd.
Die kochen halt auch damit, ja, aber okay. Im Wesentlichen sind es Temperaturanwendung. Genau, dann fehlen noch 20%, um auf die 100 zu kommen. Und das sind dann Kraftwerke im Wesentlichen und zum Teil auch die Fernwärme, die eben auch mit Erdgas zum Teil betrieben wird.
Und Kraftwerke heißt dann, also wenn ich das richtig verstehe, die produzieren dann quasi Strom.
Genau, daraus, das ist der Sinn von einem Kraftwerk, genau, dass man...
Ja, ich stelle hier so ein bisschen Kinderfragen. Ich bilde mir ein, ich kenne mich schon ganz gut aus mit der Energieversorgung, aber manchmal, ja. Also das heißt, ein Fünftel von dem Gas, das wir gerade importieren, brauchen wir ungefähr für Stromversorgung.
Strom- und Fernwärmeversorgung.
Genau, okay. Und wie funktioniert denn das jetzt? Jetzt haben wir diese Gasspeicher, die sind jetzt gerade bei... Wir haben gerade nachgeguckt, heute ist der 19. Februar und vor 2 Tagen lagen sie bei 22,4% etwa. Aktuell wird es jetzt ein bisschen niedriger sein, weil es weiterhin sehr kalt ist. Wir haben jetzt die Gasspeicher und diese LNG-Terminals und die Pipelines. Mukran, das ist das LNG-Terminal in der Binzer Bucht. Da kommen jetzt irgendwie gerade die Schiffe nicht rein, weil es gefroren ist und der Eisbrecher kaputt gegangen ist. Das fällt jetzt aus, aber ansonsten haben wir irgendwie diese Speicher, die werden dann angezapft, wenn das, was wir importieren, nicht ausreicht. Ist das richtig?
Genau, also das ist ein System, was verschiedene Elemente hat. Die heimische Förderung ist, wie gesagt, klein und auch nur saisonal glatt. Also jeden Monat sieht die genauso aus. Und in unseren Breiten mit dem ausgeprägten Winter, den wir haben, und wir haben ja auch vorhin gesehen, dass ein Großteil des Gasverbrauchs eben an der Wärmeerzeugung hängt. Und damit haben wir eine sehr saisonale Struktur. Im Sommer brauchen wir viel, viel weniger Gas als im Winter, weil wir weniger heizen und auch, weil wir weniger Strom brauchen aus Gaskraftwerken im Sommer, aber im Winter halt schon. Und die Infrastrukturen, die Importinfrastrukturen sind auch so ausgelegt, dass man sie möglichst gleichmäßig benutzt. Und da erfüllen die Speicher zwei Funktionen. Zum einen sind sie eine Versicherung, wenn irgendwas mal schiefläuft. Dann hat man Erdgas noch hier, was man benutzen kann. Und zum anderen kletten sie eben diese Saisonalität, die wir haben. Also im Sommer speichert man ein, im Sommer und im Winter zieht man eben Gas dann raus aus den Speichern.
Okay. Und jetzt sind wir ja, wie gesagt, gerade bei knapp oder gut 20% oder knapp 20%, wir wissen es nicht sogar, aber so um die 20%. Ist es dafür, dass wir jetzt so Mitte Februar haben, viel oder wenig?
Also, letzten Jahr sind wir mit deutlich höheren Speicherständen noch rausgekommen. Historisch gesehen ist 20% schon ein relativ niedriger Wert, den man hat. Positiv zu sehen ist aber, der Februar ist jetzt zu 2/3 schon vorbei. Die Wetterprognosen sind jetzt deutlich entspannter. Ab übermorgen wird es dann auch selbst hier in Berlin und Norddeutschland wieder deutlich wärmer. Da kann man eigentlich schon eine gewisse Entspannung jetzt ausrufen. Der Speicherstand ist niedrig, aber der Winter ist eben auch fast vorbei.
Und ab wann, also es gibt jetzt so diese, auch so Berichte darüber, okay, wenn jetzt die Speicherstände weiter sinken, dann reicht der Druck im System nicht aus, dass das Gas quasi noch fließt, weil die einfach einen gewissen Druck einfach in den Pipelines brauchen, damit das überhaupt mit der entsprechenden Kraft dann durchfließen kann. Ab wann ist denn das kritisch? Also, weil, keine Ahnung, heute Morgen, ich glaube, in der Zeit war das, dass das quasi heißt, ab 20% wird es kritisch. Und ist es so? Und was bedeutet es denn dann? Also wenn jetzt dieser Druck abfällt, was passiert denn dann?
Also hier geht es darum, dass man in den Speichern zwar noch Gas hat, dann hat man ja auch noch die 20%, die kann man auch benutzen. Die Problematik kann sein, dass man diese Gasmenge aus dem Speicher nur noch immer langsamer rausbekommt. Das heißt, man kriegt sie noch, aber man kriegt sie langsam. Und das kann man sich vorstellen wie ein sehr stark aufgepumpter Autoreifen oder eine Luftmatratze. Wenn man da das Ventil betätigt, fließt am Anfang das Gas, die Luft sehr, sehr schnell raus. Und die letzten Mengen, die sozusagen noch drinne sind, die, die blubbern dann halt nur noch sehr langsam raus.
Und dann kommt aus meinem Gasherd dann einfach ein bisschen weniger raus, als ich gewohnt bin, oder?
Es gibt ja verschiedene Elemente. Also wenn die Speicher sozusagen nur noch langsamer entleert werden können in dem niedrigen Zustand, dann haben wir ja trotzdem ein System, wo wir aus dem Ausland noch Importe bekommen. Also wir haben ja dieses eine LNG-Terminal ist jetzt gerade 1-2 Wochen ausgefallen, weil man eben nicht mehr mit dem neuen Tanker hinkommt. Aber Deutschland hat 3 weitere LNG-Terminals in der Nordsee. Die hat zum Glück anderes Wetter und salzig genuges Wasser, dass es da nicht so schnell zufriert.
Wenn das jetzt also weiter fällt, diese Speicherstände, oder es möglicherweise nach der warmen Woche, die uns jetzt, oder wärmeren Woche, die uns angekündigt ist, jetzt doch nochmal sehr kalt werden sollte, das, was jetzt so beginnend prognostiziert wird, dass wir in so eine Gasknappheit kommen, woran merke ich das denn jetzt als einfach so normale Bürgerin, die jeden Tag irgendwie die Zeitung liest und den Fernseher anmacht? Wie kriege ich das mit?
Also das System in Deutschland ist so gebaut, dass man als Verbraucher es eigentlich als allerletzter mitbekommt. Also klar, wenn man liest, wenn man Medien konsumiert, dann kriegt man natürlich die Debatte darum mit. Aber es gibt eine ganz klare Eskalations, Logik in Deutschland. Also wir sind erstens sehr weit weg von der Gasmangellage, weil wir haben noch 20% in den Speichern. Man muss auch immer bedenken, es ist ein europäisches Verbundsystem und die Länder um uns herum haben noch deutlich vollere Speicher. Also Deutschland exportiert immer noch, also leitet Strom als Transitscheibe auch durch. Also
wir exportieren gerade Gas.
Ja, wir leiten es durch. Wir bekommen Gas aus Norwegen, aus Holland, aus Belgien, aus Frankreich, aus unseren eigenen LNG-Terminals. Und eine gewisse Gasmenge fließt dann eben von West nach Ost durch Deutschland durch, weil die Binnenländer Tschechien oder auch Österreich, die haben halt keine LNG-Terminals, weil die keinen Ozeanzugang haben. Und die sind ein Stück weit darauf angewiesen, sozusagen von außen, von den anderen Ländern Gas zu bekommen. Und da leiten wir durch. Und ich habe mal geguckt, die Speicherstände in Österreich zum Beispiel, die haben sehr große Speicher auch im Vergleich zu ihrem Verbrauch. Die sind noch bei 40%. Tschechien und Polen sind auch noch bei 35%. Das heißt, da ist auch noch Puffer im System.
Das heißt, du bist für dieses Jahr echt total entspannt.
Was das Jahr angeht, ja.
Das ist ja wundervoll, da freue ich mich erstmal. Und angenommen, trotzdem, das passiert jetzt, ja. Also wir reden auch gleich noch über die nächsten Jahre. Und ein Wirtschaftsministerium sagt jetzt, okay, wir merken, das ist jetzt zu wenig. Ne? Also es gibt ja riesen Debatten gerade darüber. Und ich meine mich zu erinnern, als der Angriffskrieg gegen die Ukraine durch Russland, ja, ich sag mal, eskaliert ist vor ein paar Jahren, dass dann diese Gasmangelstufe ausgerufen wurde. Und was passiert denn dann? Also, weil das ist in meiner Vorstellung das Erste, was passiert. So, oder das, was, ne, wo ich es dann mitkriege. So, ich kriege eine Nachricht, es gibt jetzt hier irgendeine Warnstufe. Aber was heißt das denn ganz konkret?
Also, wenn es wirklich dazu kommt, dass sozusagen die Marktkräfte nicht mehr ausreichen.
Darf ich sofort nochmal reingehen? Was meinst du denn mit die Marktkräfte? Wie sollten denn die Marktkräfte dafür sorgen, dass das alles gut ist?
Na, wir haben in Europa oder in vielen Ländern der Welt einen liquiden, also einen funktionierenden Markt, wo es Preissignale gibt. Das heißt, das haben wir auch gesehen, jetzt im Herbst waren die Gaspreise an den Börsen noch relativ niedrig, so bei 3 Cent. Das ging bis Mitte Dezember, haben die Börsen eine große Entspannung gesehen. Deswegen waren auch die Einspeicherungen in die Gasspeicher relativ klein, weil alle davon ausgegangen sind, man kommt mit den Gasmengen schon ganz gut durch den Winter. Ab Mitte Dezember hat sich das Wetter geändert. Es war wenig erneuerbar, wenig Wind, damit mussten die Gaskraftwerke viel laufen und es war kalt. Das waren die 2 Faktoren. Dann sind die Gaspreise an den Börsen um 50% gestiegen, von unter 30 auf 45 Euro. Gewisse Kunden, Gasverbraucher reagieren dann eben auch auf die Preise. Gaskraftwerke laufen ein Stück weniger, bestimmte Industriekunden überlegen sich dann, kann ich dann für den Gaspreis noch wirtschaftlich produzieren oder fahre ich meine Produktion ein Stück weit runter, drossle ich die und da haben wir auch eine Reaktion.
Aber ist es nicht sinnvoll, wenn du sagst, der Markt reguliert das, ist das so, also ne, der Preis vom Gas steigt an und dadurch wird halt weniger verbraucht, ne? Gilt ja auch für einen Privathaushalt, wenn ich merke, ich muss jetzt irgendwie super viel bezahlen gerade, dann heizt sich vielleicht ein bisschen weniger. Aber ist es nicht eigentlich wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Gaspreis so niedrig ist, die Speicher zu füllen, weil der Gaspreis halt niedrig ist?
Genau, also der Business Case der Speicher, also das Geschäftsmodell der Speicher ist von Preisunterschieden zu leben. Das heißt, einzuspeichern, wenn das Gas billig ist und dann zu warten, bis der Gasmarkt teurer ist und dann sozusagen das Gas wieder zu verkaufen.
Was wir jetzt quasi gerade machen.
Genau.
Das heißt, wir verdienen eigentlich gerade Geld damit, dass wir unsere Gasspeicher leeren. Wer verdient das Geld? Die Gasspeicherunternehmen.
Genau, es gibt verschiedene Unternehmen, denen die Gasspeicher, denen die gehören.
Okay. Ja, ist jetzt auch wieder so eine richtige Kinderfrage wahrscheinlich, aber genau. Du hast ja gesagt, die Verbraucher werden es am Ende als letztes merken. Also wenn wir jetzt in diese Lage kommen, der Markt reguliert es nicht mehr ausreichend oder nehmen wir an, es bleibt weitere 4 Wochen minus 10 Grad. Was passiert denn dann? Also warum merken das die Verbraucher als letztes?
Das liegt daran, dass es gibt so 3 verschiedene Stufen. Im Moment sind wir noch in der Vorwarnstufe und die nächste Stufe wäre dann, dass die Bundesnetzagentur eine Gasmangellage ausruft. Und da hat man sich im Vorfeld auch schon seit vielen Jahren Gedanken gemacht, was man dann macht, weil das wäre eine Situation, wo einfach zu wenig Gas da ist, wo man rationieren muss, weil wenn alle ganz normal weiter Gas verbrauchen, wäre irgendwann gar kein Gas mehr da und dann hätten wir wirklich eine Katastrophe, weil dann flächendeckend einfach Sachen wegfallen, wenn in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in Kitas plötzlich nicht mehr geheizt werden kann, wäre das ja eine Katastrophe. Daher hat man sich vorher überlegt, welche Verbraucher sind unbedingt angewiesen auf das Gas. Das sind sogenannte geschützte Kunden. Und zu den geschützten Kunden, die als allerletztes abgeriegelt werden oder eigentlich nie abgeriegelt werden sollten, gehören alle Haushalte. Also sozusagen das Heizen zu Hause ist geschützt. Krankenhäuser sind geschützt, Pflegeheime, Polizei, Feuerwehr.
Also quasi die kritische
Infrastruktur.
Ne? Ja. Und die Privathaushalte, das finde ich schon einen interessanten Punkt. Ne?
Genau, Gefängnisse gehören auch dazu.
Ja, das ist, erscheint mir total logisch, wenn man darüber nachdenkt.
Ja, ne? Ist nachvollziehbar.
Genau.
Und sozusagen, dann bleibt aber die andere Gruppe, die eben nicht geschützt ist. Und
wer ist das?
Eben, das ist die Industrie, ein Großteil der Industrie ist das. Und auch die Kraftwerke, die Gaskraftwerke, außer die Gaskraftwerke, die systemrelevant sind. Und dann ist es eine Rationierung, dass man dann in Industriebetrieben, wo es weniger Schaden anrichtet, wenn die ihre Produktion runterfahren müssen oder stilllegen müssen, dass die dann vom Gasnetz getrennt werden oder selbst runterfahren müssen.
Ich habe meine gelesen zu haben, dass es ja tatsächlich auch so ist, dass wenn also es Betriebe gibt, dass wenn die vom Gasnetz abgeschaltet sind, dann können die eigentlich zumachen, weil das, was die tun, nicht wieder hochfahrbar ist. Kannst du mir dafür ein Beispiel nennen? Also für welche Industriezweige sowas wirklich, ich sag mal, katastrophale Auswirkungen hätte? Also weil in meiner Vorstellung wieder, ist jetzt blöd, wenn du eine Woche nicht produzieren kannst. Natürlich verlierst du Geld als Unternehmen, aber wenn du es dann problemlos wieder anschalten kannst, ist es ja in Ordnung. Aber gibt es Industriezweige, die nicht einfach wieder anschalten können, wenn sie vom Gas getrennt werden?
Also zum Glück können die meisten Prozesse hoch und runter gefahren werden, aber es gibt, wie du gerade gesagt hast, ein paar Prozesse, die wirklich kritisch sind. In der Glasindustrie gibt es sogenannte Schmelzwannen. Das sind, sagen wir mal, technische Anlagen, die immer eine bestimmte Temperatur haben müssen, um flüssig zu sein. Und wenn die nicht mehr geheizt werden können, dann erstarrt diese Anlage und ist dann auch kaputt.
Weil die halt aus Glas ist und dann zerbricht das quasi.
Genau, die ist darauf angewiesen, kenne jetzt die genaue Temperatur nicht, aber die halt heiß sein. Und als wir diese Krise vor 3 Jahren hatten, haben die Unternehmen auch wirklich geguckt, können sie irgendwie mit anderen Brennern, können sie irgendwie Öl ranschaffen, um ihre Anlagen zu retten, wenn wirklich das Gas wegfällt.
Ja, Gasversorgung ist ja dann schon irgendwie auch was im Interesse der Bevölkerung ist und wo jetzt auch ich das Gefühl habe, dass ein viel gefährliches Halbwissen unterwegs ist. Wenn es jetzt in so Krisensituationen kommen sollte, wird Desinformation sicherlich ein größeres Thema sein. Ich werde in den nächsten Wochen führe ich ein Interview mit jemandem, wo wir darüber reden, was der Staat eigentlich gegen Desinformationskampagnen tun kann. Das Gespräch freue ich mich auf jeden Fall schon ganz doll. Genau. Und für uns vielleicht nochmal zurück. Die nächsten Jahre. Ja, wir sind ja, du hast es gesagt, letztes Jahr mit einem deutlich höheren Gasspeicherstand rausgekommen aus dem Winter. Und jetzt ist er so niedrig. Wenn der nächste Winter jetzt so wird wie dieser Winter, was passiert denn dann? Also schaffen wir es, also die Gasspeicher so weit aufzufüllen, dass wir quasi auf einem guten Stand sind und dann nächsten Winter sicher ist? Oder liegt da jetzt eigentlich das Problem?
Also technisch gesehen können wir die Speicher locker bis zum Beginn der nächsten Heizperiode voll machen.
Du hast es jetzt schon gesagt, technisch gesehen, aber?
Na, technisch gesehen heißt, die Terminals funktionieren und die kann man innerhalb von wenigen Monaten sozusagen, kann man über die Terminals und über die Importkapazitäten die Speicher befüllen. Also so einen Speicher befüllt man auch nicht in 2 Wochen, aber über die Sommerperiode, die wir haben, haben wir genügend Zeit.
Und denkst du, dass das auch passieren wird? Also, weil es wurde ja quasi auch schon im letzten Sommer gesagt, so hey, irgendwie füllen wir die Gasspeicher ja gar nicht so doll auf. Und jetzt sind wir in der Situation, du sagst, du bist entspannt, aber wir konnten jetzt ja nicht ahnen. Na, also wir konnten einerseits natürlich nicht ahnen, dass der Winter so hart ist, aber meine Erwartungshaltung an die Bundesregierung wäre, dass man diese Szenarien mit einplant, und dazu gehört für mich auch mit einzuplanen, dass es vielleicht bis weit in den März rein auch kalt sein kann.
Also die Frage ist, also bis jetzt ist die Befüllung der Speicher im Wesentlichen eine Aufgabe der Marktakteure. Es gab ja Vorgaben, mit bestimmten Mindestfüllstände zu erreichen. Die wurden nicht eingehalten. Da kann man über Mechanismen nachdenken, was man macht, wenn sozusagen der Markt sich nicht an diese Regeln hält. Also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Speicher gefüllt werden. Die Frage ist nur, ob der Markt sie auf 100% füllt oder nicht die wirtschaftliche Optimierung, die Modelle, die die Akteure da benutzen, sagt, sie fahren mit einer 80% Füllung oder einer 75% Füllung besser. Und das ist eine Frage der volkswirtschaftlichen Optimierung, ob eine Gesellschaft sagt, wir wollen doch lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, um die Speicher eben vielleicht doch auf 95% oder sogar auf 100% zu bekommen, sind bereit dafür, ja, Geld auszugeben, haben dafür aber auf der anderen Seite mehr Sicherheit, und im Ernstfall, wenn es besonders kalt wird oder irgendwas anderes Komisches passiert, eine Leitung nochmal ausfällt, haben wir eben mehr Sicherheit.
Ja, und genau, also deine Einschätzung, also es gibt ja genau dieses, ich glaube, was du ansprichst, wenn ich das richtig verstehe, ist eine staatliche strategische Gasreserve. Also, weil bei Öl haben wir das meines Wissens nach. Und ich habe heute früh, glaube ich, gelesen, das ist jetzt so ein bisschen, wenn ihr euch das später anhört, nochmal, heute ist der 19. Februar 2026, gelesen, dass Katharina Reiche angekündigt hat, eine Gasreserve ab 2027 einzuführen. Das ist ja quasi übernächstes Jahr. Und denkst du, dass das sinnvoll ist? Also wenn du alles so dir anguckst, sollten wir das in Deutschland machen? Ja oder nein?
Also es gibt Argumente dafür und dagegen. Wenn man ein bisschen zu unseren Nachbarländern guckt, die jetzt ja auch höhere Speicherstände haben, ich habe es vorhin gesagt, Österreich, Tschechien, Polen haben alle höhere Stände noch, die sind entspannter und die haben so eine nationale Gasreserve.
Okay, dann wäre es vielleicht auch bei uns mal an der Zeit. Genau, und dann abschließend noch, wir reden in meinem Podcast ja über Resilienz und über Zukunftsfähigkeit und auch Klimaanpassung, und was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was ich aber extrem wichtig finde, ist natürlich auch so die Frage, Gas ist ja ein fossiler Brennstoff. Was sollten denn wir tun? Also ne, ich komme jetzt aus der Klimaperspektive, würde ich sagen, so hey, wir sollten sowieso weniger fossile Brennstoffe verbrauchen. Insofern möchte ich mich eigentlich in meinem Herzen gar nicht so sehr damit auseinandersetzen, wo wir möglichst viel Gas herbekommen. Aber was denkst du denn, was jetzt so jeder Einzelne tun könnte mit Blick auf diese gesamte Gassituation und auch Nachhaltigkeit? Kriegen wir da irgendwelche, keine Ahnung, Win-Win-Situationen vielleicht hin, die uns weniger abhängig machen einerseits, aber vielleicht auch gut sind für unseren Planeten?
Genau, das sind dann Stichwörter Richtung Transformation, Richtung Klimaschutz auch. Und an der Stelle muss Klimaschutz jetzt auch nicht nur Selbstzweck sein, dass es nur sozusagen das eine Ziel sozusagen bedient. Also immer wenn wir Energie einsparen, wenn wir weniger Strom verbrauchen, wenn wir weniger Gas verbrauchen, spart man in der Regel Geld ein und eben auch Treibhausgase. Das ist etwas, wo jeder Haushalt, jede einzelne Person was tun kann. Wir müssen aber immer im Hinterkopf haben, wir brauchen hier, um Deutschland Richtung Klimaneutralität zu bekommen, das lösen wir nicht in den Wohnzimmern und den Küchen der Privathaushalte. Das ist wirklich eine tiefergehende Transformation, die Industrie, Infrastrukturen, die gesamte Gesellschaft betrifft. Das heißt, wir können alle irgendwie einen Beitrag machen. Wir können nochmal gucken, ob wir immer noch alte Glühlampen haben. Bei meinen Eltern und bei meinen Schwiegereltern, jetzt als wir Weihnachten da waren, haben wir welche noch gefunden. Sogar,
spannend.
Sogar in, also zum Teil in Räumen, die sehr selten benutzt werden. Da würde ich sagen, ist es okay. Aber selbst die Wohnzimmerlampe mit einer 100-Watt-Lampe, die sehr viele Stunden am Tag an ist, war halt noch eine Glühlampe. Wir haben gemerkt, wie die Kinder sie anfassen wollten und gemerkt, oh, die ist viel heißer, als sie sein soll.
Spannend.
Genau. Also
so war das früher.
Da kann jeder noch mal gucken. Aber klar, wir brauchen auch die großen Sachen. Wir brauchen erneuerbaren Ausbau, Wind, Photovoltaik, mehr Speicher.
Genau. Und da will ich vielleicht noch mal reingehen. Also und diese Wärmewende, ne, das ist ja eigentlich das Thema, worüber wir reden, wenn wir über Gas reden. So, wir heizen, du hast ja vorhin gesagt, ein Drittel des Erdgasverbrauchs in Deutschland ist durch Heizen. Und da sind wir einfach natürlich auch abhängig davon, dass Leute uns Gas liefern, weil wir es nicht selber produzieren. Und jetzt gibt es ja aber dieses Argument, dass Wärmewende, ne, also wie können wir alternativ heizen? Das ist natürlich ein großer Unterschied, wie wir bauen, wie wir dämmen. Aber ja, vor allem das heiß umstrittene Thema Gebäudeenergiegesetz und Wärmepumpe. Und ein Argument, das mir immer wieder begegnet, ist, na gut, du hast auch das hast du gesagt, eine Wärmepumpe verbraucht, also braucht ja Strom. Ja, haben wir auch jetzt beim Stromausfall in Steglitz-Zehlendorf in Berlin gesehen, Anfang des Jahres. Wenn jetzt also ich eine Wärmepumpe habe und keine Gasheizung mehr und dann aber der Strom durch Gas produziert wird, mit dem ich meine Wärmepumpe betreibe, ist das denn dann überhaupt noch sinnvoll oder ist es nicht eigentlich dasselbe? So, also lohnt es sich mit Blick auf Unabhängigkeit und Heizen im Winter wirklich eine Wärmepumpe einzubauen, wenn am Ende der Strom aus Gas hergestellt wird dafür?
Das können wir ja einfach live mal versuchen nachzurechnen. Also Gasheizung, auch Brennwertheizung sind per se effizient. Sie wandeln halt einen Großteil der Gasenergie in Wärme um. Man kann so grob sagen 1:1. Also um eine Kilowattstunde Wärme zu haben, benutzt man da eine Kilowattstunde Gas. Bei einer Wärmepumpe, auch im Winter, braucht man, um eine Kilowattstunde Wärme zu erzeugen, nur 0,35 Kilowattstunden Strom. Also schon mal deutlich weniger. Der Strom im Zweifelsfall muss dann aber auch mit Gaskraftwerken erzeugt werden. Moderne Gaskraftwerke haben so Wirkungsgrade 50, zum Teil sogar 60%. Das heißt, um diese Strommenge zu erzeugen, bräuchte man ungefähr 0,6 Kilowattstunden Gas. Das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Das sind schon mal 40% weniger. Und dann sollten wir immer im Hinterkopf haben, dass wir selbst in solchen kalten Wintern wie jetzt ja unseren Strom nicht komplett mit Gaskraftwerken machen, sondern wir hatten jetzt im Januar und auch die ersten Februarwochen in Deutschland jetzt schon einen erneuerbaren Anteil im Strommix von 50%. Das heißt, wenn man das dann noch mal sozusagen berücksichtigt, dann spart eine Wärmepumpe heute nicht nur 40% gegenüber der Gasheizung ein, sondern sogar schon 80%. Das heißt, man ist deutlich günstiger. Und dann gibt es noch das andere Thema, das ist eins meiner Lieblingsthemen.
Bitte.
Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplung. Es gibt ja im Wärmemarkt zwei große Optionen, um die Gasheizung zu ersetzen oder auch um die Ölheizung zu ersetzen. Das sind eben Wärmepumpen, aber auch der Ausbau der Wärmenetze.
Das ist ja das, was wir eigentlich gerade machen, oder? Kommunale Wärmeplanung überall?
Das ist das, was die Wärmeplanung guckt, wo ist welches System günstiger. Man kann grob sagen, überall da, wo Häuser dicht aneinander stehen, in Innenstädten oder in Städten mit großen Häusern, lohnt sich tendenziell auch ein Wärmenetz hinzulegen oder auszubauen. Wenn die Häuser dann sehr einzeln stehen, Einfamilienhäuser oder sehr dörfliche Strukturen, ist ein Wärmenetz in der Regel zu teuer und da ist dann die Wärmepumpe in der Regel die beste Versorgungsoption. Aber der Witz bei der Fernwärme ist jetzt, dass man die erstens mit erneuerbaren Energien decken kann, aber in so kalten Phasen im Winter benutzt man dann seine normalen Gaskraftwerke, kühlt aber die Abwärme, die in den Prozessen entsteht, nicht über den Schornstein weg oder gibt sie in die Umgebung, sondern speist dann diese Abwärme in die Fernwärmenetze ein.
Könnte man nicht jetzt, wir schweifen gleich ab, wir führen das Gespräch vielleicht dann am anderen Tag weiter. Ich denke jetzt gerade sofort, man sollte im Winter doch auch die ganze Abwärme von den neuen Rechenzentren direkt ins Fernwärmenetz mit einspeisen.
Ist ein großes Thema.
Also, ja. Und das ist vielleicht das, was ihr jetzt merkt, so wir kommen zum Ende, aber das Thema, wenn man anfängt, sich da einzuarbeiten, ist riesig. Ich denke natürlich jetzt irgendwie auch sofort an die Frage, was denn eigentlich mit der Kältewende? Ja, wir müssen ja auch anders klimatisieren. Auch dafür sind Wärmepumpen gut geeignet. Aber um jetzt nicht in eine Werbeveranstaltung für Wärmepumpen abzurutschen, würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Ja, Marco, ich fand schon das Vorgespräch gestern wahnsinnig interessant. Vor allem diesen Punkt, selbst wenn man also eine Wärmepumpe hat, die mit Strom aus Gas betrieben wird, ist es am Ende, verbraucht man damit weniger Gas, als wenn man einfach eine Gasheizung hat, weil das, finde ich, ist jetzt auf den ersten Blick nicht total logisch. Aber du hast das super erklärt und deshalb tausend Dank, dass du da warst und dir so spontan Zeit genommen hast. Wir sind damit auch fertig. Ich hoffe, ihr habt genauso viel in dieser Folge gelernt wie ich und wir konnten ein bisschen, Marco und ich konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und auch die Sorgen vielleicht ein bisschen reduzieren, dass zumindest in diesem Jahr wir in eine ernsthafte Gaskrise kommen. Sollte das anders sein und es wird Ende März, jetzt bis zum März nochmal 4 Wochen richtig kalt, Marco, dann sprechen wir wahrscheinlich in diesem Podcast nochmal. Die nächste Folge kommt dann, sollte es keine weitere Krise geben. Im März, da wird es mit Sandra Bruschert vom SV Werder Bremen um Klimaresilienz im Fußball und im Sport gehen. Auch darauf freue ich mich schon sehr. In den Shownotes findet ihr Links zu den Gasspeicherständen und hilfreichen Artikeln zu all dem, was wir hier heute gehört haben. Und natürlich könnt ihr da auch mein Newsletter abonnieren. Ich freue mich auch sehr über Kommentare von euch zu dieser Folge oder gerne auch Wünsche, Vorschläge, wenn ihr gerne mal in dem Podcast hören wollen würdet. Und sage Tschüss und bis bald.